Und damit wieder ein Beitrag von unterwegs, diesmal aus der Nähe von Ulm. Da draußen sind es mittlerweile 30 Grad. Ich bin hier im Kühlen im inneren Raum des Hotels, zum Glück klimatisiert, und die nächste Hitzewelle rollt auf uns zu. Und in diesem Beitrag muss ich einfach nochmal an ein paar Sachen loswerden, weil mir als Naturwissenschaftler, mir fehlen oft die Worte. Und einige sagen ja, und vielleicht auch zu Recht, dass ich mit meiner Art und Weise, Dinge zu benennen, etwas zu drastisch bin. Und einige sagen auch, das ist drüber in der Sache richtig, aber so würde man die Leute nicht erreichen. Ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Es ist nicht nur nachteilig, aber natürlich nicht nur vorteilig. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man diese wirklich eklatante Ignoranz und sicherlich auch Dummheit und die Art und Weise, wie Leute in starken Einflusspositionen hier gerade unsere Zukunft zunichte machen, einschließlich des Wirtschaftsstandorts durch die Klimakrise, die wir immer weiter und weiter merken, dann, ohne dass es irgendwie so brachial klingt, vielleicht ein bisschen netter, dann bitte gerne her damit. Wir können das gerne diskutieren, auch gerne kontrovers. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie etwas nett klingen soll und trotzdem die Drastizität einer Situation klar wird. Aber wir können das eben gerne besprechen und ich bin für diesen Dialog selbstverständlich gerne offen. Der Anlass ist die derzeitige Situation, die wir in dieser Sommerperiode erleben. Das Bild, das ich hier im Hintergrund zeige, ist von einer guten Freundin von uns aus der Nähe von Valencia. Sie hat das meiner Frau die Tage geschickt, da brennen die Wälder. Spanien brennt, Frankreich brennt, aber auch in Deutschland gab es in den letzten Wochen immer wieder Waldbrände und es gibt auch Dürren, die das Rheinwasser führt, der Rhein führt wenig Wasser, auch andere Flüsse führen zu wenig Wasser, was alles Folgen hat. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass Leute in Verantwortungspositionen und einschlägige Lobbyvereine und einige, die ihnen natürlich Beifall klatschen, einfach noch immer nicht kapiert haben, was da gerade passiert. Dass wir nicht nur die Klimaziele reißen und unseren Lebensraum damit zerstören, sondern auch unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft. Und warum das so ist und dass die Leute diesen ganzen Blödsinn machen, ich kann es mir einfach nicht erklären und ich werde daraus auch nicht schlau. Und es geht hier nicht nur um lokale Waldbrände oder nur in Anführungsstrichen in der Nähe von Valencia, es geht natürlich um sehr viel mehr. Und wir stellen also fest, dass gerade ganz Europa brennt, aber auch bei uns. Gerade in der Hitzeperiode im Juni gab es nur in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 5000 Hitzetote. Leute, die das leugnen. Es gibt Leute, die behaupten einfach, es sei nur ein normaler Sommer. Nein, es gibt eine signifikante Übersterblichkeit und natürlich kann man einen Hitzetoten nicht 1:1 sofort lokalisieren, aber Menschen, gerade ältere oder erkrankte Menschen sind besonders betroffen, die leiden darunter und manche bezahlen das mit dem Leben. Oder natürlich Milliardenschäden durch Naturkatastrophen, durch Murenabgänge, durch entsprechende Überflutungen. Das Ahrtal hat 35 bis 40 Milliarden gekostet und das, abgesehen von den traumatischen Schäden, von den seelischen Schäden, die Menschen dadurch erleiden, wenn man sein Zuhause verliert, das kommt noch dazu. Und die gesundheitlichen Schäden, die da mit einhergehen, die kommen auch noch dazu. Also das sind wirklich enorme Kosten, die die gesamte Gesellschaft trägt, leider nicht die Verursacher. Oder auch Waldbrände, nicht nur in Südeuropa, auch bei uns hat es welche gegeben. Wir hatten Anfang des Jahres, das war noch in der Winterperiode, sogar in Innsbruck, oberhalb an der Nordkette gab es einen relativ kleinen Waldbrand, einfach aufgrund von zu viel Trockenheit, also auch Regionen, wo man glaubt, kommt eher nicht vor. Auch dort haben wir Waldbrände. Und natürlich kann man sagen, hat schon immer gegeben. In der Tat hat es immer gegeben, aber nicht in dieser Intensität, in dieser enormen Ausbreitung. Und wenn auch noch Städte wie Bordeaux in Frankreich massiv bedroht sind, das hat es in dieser Intensität so eben nicht gegeben. Das ist eine Folge der weltweiten globalen Erhitzung. Aufplatzende Straßen. Wundert mich, dass das in Deutschland so hingenommen wird, gerade bei diesen Brumm-Brumm-Fans, die auch noch meinen, dass Tempolimit was mit Freiheit-Einschränkungen zu tun hätte, was es eben gar nicht ist, sondern im Gegenteil. Aber selbst das scheint irgendwie einige nicht davon abzuhalten, zu behaupten, die Klimakrise ist nicht so schlimm oder gäbe es gar nicht. Ne? Also Straßen sind aufgeplatzt, der Verkehr wird eingeschränkt und die Reparaturen muss am Ende wieder die Gesellschaft bezahlen. Eingeschränkte Schifffahrt auf Wasserstraßen. Wir wissen das aus einem Kundenunternehmen von uns. Die haben eine Anlegestelle an einem Werk am Rhein und die kommen gerade mit einigen Schiffen nicht an die Anlegestelle. Das führt zu höheren Logistikkosten, weil man auf Kesselwagen von der Bahn oder auf dem LKW ausweichen muss. Und LKW ist noch teurer als Bahn, aber natürlich das Schiff ist immer noch die kostenoptimale Lösung, aber die funktioniert halt gerade nicht. Und das führt eben nebenbei gesagt auch noch zu weiteren Einschränkungen im Schifffahrtsbereich, nicht nur bei den Flüssen, sondern auch eingeschränkter Betrieb von AKW in Frankreich, in Rumänien, in Ungarn und in der Schweiz und so weiter. Also das ist ja jetzt kein Phänomen von ein paar Einzelfällen, was unter Umständen zum Problem werden kann. Steigende Preise durch die Krise im Nahen Osten, die Kuh ist nicht vom Eis. Der Trömpel, Trump hat sich von Netanyahu da ins Boxhorn lassen, jagen lassen und der Iran kann vor Kraft kaum gehen und das Problem wird nicht weg sein. Und die Houthi, die machen gerade ein bisschen im südlichen Bereich des Roten Meeres rum. Also auch dort bedeutet es, von fossilen Energieträgern abhängig zu sein, heißt Kostentreiberei und das führt uns eben als Beispiel, man ist erpressbar, unter anderem durch Trump und seine MAGA-Sekte, aber auch Putin hat uns erpresst oder tut es immer noch oder auch Russland erpresst Europa auch mit AKW-Technologie und mit Uran. Ne? Also letztens habe ich gesehen, dass ein AKW-Fan-Verein die Kooperation in Lingen mit Framatom und Rosatom als Energieautonomie bezeichnet hat, was natürlich ziemlich irrwitzig ist, wenn man von russischer Technologie abhängig ist. Also, dass das eine saublöde Idee ist, sollte man eigentlich irgendwann kapiert haben, kapieren die aber nicht. Also, wenn man von fossilen Energieträgern abhängig ist oder von nuklearen Energieträgern, ist man von Diktatoren abhängig. Und dass das eine blöde Idee ist, sollten wir mittlerweile verstanden haben. Und natürlich führt das am Ende immer zu wirtschaftlichen Schäden und enormen BIP-Verlusten. Wir haben diese Probleme. Teile davon trägt die Wirtschaft, die an die Kunden weitergegeben werden. Wir haben natürlich auch höhere Lohnkosten, weil mehr in der Nacht gearbeitet werden muss. Auch die Logistikkosten, die ich bereits erwähnt habe. Also das ist ein ganz langer Rattenschwanz, der einfach nur eine Folge ist der globalen Erwärmung. Und die merken wir in Europa schon lange. Das ist längst eben kein Seitenphänomen mehr. Und obwohl das so deutlich ist, gibt es eine ganze Menge Volleimer, die noch immer sagen, hey, Klimaschutz ist überbewertet, müssen wir weniger machen. Ich weiß nicht, was man eben geraucht haben muss, um auf so einen Schluss zu kommen. Wir sehen uns später nochmal ein Beispiel dazu an. Aber das sind jetzt so die phänomenologischen Themen, die wir so sehen können. Da gibt es natürlich noch ein paar wissenschaftliche Daten dahinter, die zeigen das sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht und eine gute Zusammenfassung dazu, die gibt es auf einem Substack-Beitrag. Den habe ich entsprechend auch in der Quellenbeschreibung verlinkt. Und diese Daten sind nicht aus dem Substack-Beitrag, die sind zum Beispiel in dem Fall von Copernicus, aber dort wurde das in einem Beitrag schön zusammengefasst. Aber hier, was man dort sieht, ist eben die globale Oberflächentemperatur von 1940 bis jetzt. Und man sieht halt immer hier entsprechend immer einen Tag des Jahres von links nach rechts. Links ist Januar, rechts ist Dezember. Und dann sieht man so immer so, jedes Jahr ist eine blaue Linie. So, und man sieht also hier diese gelbe Linie, das ist so eine Baseline von IPCC von 1850 bis 1900, also die Absprunglinie, so präindustrielles Zeitalter. Und wir sind gerade in dieser roten. Also wir sind ganz weit im oberen Bereich der Messreihe und das Ganze sehen wir seit Jahren. Das ist nicht das erste Mal, das kommt immer und immer wieder vor. Auch dieses Bild zeigt die globale Ozeantemperatur und man sieht auch hier wieder so einen Mittelwert von 82 bis 2011. Das ist diese schwarze Linie, auch hier von links nach rechts, Januar bis Dezember. Und hier sehen wir die rote Linie, wo wir aktuell sind. Und natürlich endet die im Juli, weil wir gerade im Juli sind. Aber wir sind teilweise oberhalb sämtlicher bisherigen Messreihen. Man muss gerade bei Ozean wissen, Wasser speichert wahnsinnig viel thermische Energie. Wasser ist ein super Energiespeicher. Das bedeutet, wenn die Ozeane warm werden, dann ist das noch mehr Energie, die dort aufgenommen wurde, als in der Luft. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Atmosphäre noch heißer wäre, wenn die Ozeane nicht so wahnsinnig viel Energie aufnehmen würden. Auch das Bild ganz spannend. El Niño, das hört man gerade sehr oft, ein entsprechendes Phänomen im pazifischen Raum. Und 3.4 ist eine Region im Pazifik. Und dort sehen wir eben auch die Oberflächentemperatur von 82 bis 26 verlaufend, von eben links Januar, rechts Dezember. Und die rote Linie, da sind wir gerade, auch hier sind wir oberhalb sämtlicher bisherigen Messreihen. Also das ist eindeutig erkennbar. Auch das resultiert in diesem Bild. Das ist eben die Aufheizung der Erde. Also hier bedeutet die Nulllinie heißt, dass sich die Erde eben weder aufheizt noch abkühlt. Ist man oberhalb der Nulllinie, haben wir eine Aufheizung. Ist man unterhalb, haben wir eine Abkühlung. Und das ist eben immer genau diese Energy Balance zwischen eben solare Eintrag, Energieeintrag, radiativ, wie auch durch Energiereflexion, durch das sichtbare Licht oder auch durch Infrarot, strahlt auf die Erde ein. Ein Teil wird abgegeben in den Weltraum und ein anderer Teil bleibt. Und wenn dieses Ganze in einer Balance ist, dann sind wir hier bei der Nulllinie. Ist es nicht in der Balance und ist es oberhalb der Nulllinie, haben wir eine Erhitzung. Und die sehen wir hier in den letzten 26 Jahren. Ganz deutlich sehen wir hier eine konstante Erhitzung der Erdatmosphäre. Und das ist ein Trend, den sehen wir ganz deutlich seit Beginn der Industrialisierung. Hier eine Folge daraus, der Änderung des Albedo. Der Albedo ist der Wert, den ein Körper zurückreflektiert. Ein idealer Spiegel hat ein Albedo von 1. Die Erde hat typischerweise ein Albedo von 0,39. Aber dieser Albedo, der sinkt. Das bedeutet, die Erde reflektiert weniger. Das hat einmal was mit der Verfärbung der Ozeane zu tun. Durch die Erwärmung ändern sich Algenzusammensetzungen in den Ozeanen und die Ozeane werden tendenziell grüner, was eine Reduktion des Albedo zur Folge hat. Und auch Landmasse führt dazu, dass eben, wenn Gletscher verschwinden, mehr Fels sichtbar wird und der Albedo ebenfalls zurückgeht. Ein höherer Albedo führt zu einer größeren Reflexion von Infrarot. Also wenn sichtbares Licht auf die Erde trifft, auf dunklere Flächen, wird ein Teil des sichtbaren Lichts umgewandelt in Infrarot und abgegeben und reflektiert und der bleibt aufgrund des erhöhten Treibhauseffekts in der Atmosphäre hängen, was zur Aufheizung führt. Also die Aufheizung führt zur Veränderung der Ozeane und Abschmelzen der Gletscher und einige andere Effekte und das führt dazu, dass sich der Albedo reduziert, was die Aufheizung noch weiter beschleunigt. Ist also am Ende ein Teufelskreis. Und hier sieht man ganz gut den globale Expansion von Eisflächen. Und natürlich sollte die im Idealfall irgendwo weiter oben sein. Also das Eis sollte sich weiter ausdehnen in der Winterperiode und wieder zurückziehen. Das schwankt ja immer etwas. Und auch hier sind wir im unteren Bereich. Das bedeutet, dass die globale Eisexpansion sehr niedrig ist. Heißt natürlich logischerweise, es ist zu warm. Also die Daten sind alle absolut eindeutig und hier reden einige noch immer davon, ist ja ein ganz normaler Sommer. Also sorry Leute, wenn ihr das behauptet, habt ihr nicht nur den Schuss nicht gehört, ihr hört das Brummen im Kopf irgendwie anscheinend auch nicht. Also wir merken es, die Daten zeigen es und wir sehen es an den Kosten und wir sehen es an den gesundheitlichen Effekten. Menschen sterben deswegen, wirtschaftliche Effekte sind sichtbar und ich weiß nicht, was man dafür noch braucht. Es ist mehr als eindeutig. Und jetzt sollte man eigentlich meinen, ja, jetzt tun wir mal was. Jetzt packen wir es an. Energiewende. Wir reduzieren Emissionen. Wir verändern unser Wirtschaftssystem. Was abgesehen davon auch ein ziemlicher Wirtschaftsfaktor ist. Nein, irgendwie nicht. In Deutschland nicht, in Österreich ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Und dort sehen wir zum Beispiel diesen Quatsch. Weiter mal auf Gaskraftwerke setzen. Fossildreck. Anstatt die Speicherkapazitäten, die das längst ersetzen können, wir haben längst alle Möglichkeiten, ich bin immer noch überzeugt, wir brauchen keine Gaskraftwerke und zu dieser Überzeugung kommen auch viele andere Expertinnen und Experten. Aber nein, Fossillobby ist in Reiche, baut ganz klar die Ausschreibung so aus, dass Gaskraftwerke bevorzugt werden, weil sie will weiter Dreck machen. Passt nicht. Energiewende wird sabotiert, EEG-Reform, Netzpaket etc. wird vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm wie befürchtet, aber immer noch ziemlich schlecht und es wird systematisch die Energiewende abgewürgt. Ganz systematisch, viele EE-Projekte stehen auf dem Prüfstand und während auf der anderen Seite Fossildreck weiter gefördert wird, auch diese Gaskraftwerke in der Ausschreibung, dort gibt es entsprechende Gebotshöchstgrenzen, die so weit hochgesetzt sind, dass der Steuerzahler bzw. die Stromkundinnen und Kunden werden am Ende die Zeche zahlen und es wird richtig teuer und richtig dreckig. Also keine gute Idee. Verbrennerverbot, was es nie gab, deswegen die Anführungsstriche, soll aufgeweicht werden. Weiter rumstinken. Die Leute suggerieren, man kann weiter mit einer rollenden Ölheizung durch die Gegend fahren. Nein, kann man nicht. Das Ding ist tot, der Drops ist gelutscht. Und wer noch weiterhin auf den Verbrenner setzt, der hat irgendwie ein Problem. Gerade heute habe ich gesehen, Porsche, VW, Mercedes wieder miese Zahlen, weil sie zu lange auf den Verbrenner gesetzt haben. Und der neoliberale Desinformationslobbyverein Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Achtung Etikettenschwindel, beklagt diese Verluste und sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, weil sie weiterhin auf der sterbenden alten Technologie rumreiten. Also das passt einfach nicht zusammen. Man kann nicht ein sogenanntes Verbrennerverbot aufweichen wollen und gleichzeitig irgendwie Klimaziele schützen und die Wirtschaftsstandorte erhalten. Methanverordnung wird verschoben. Das ist ein Einknicken vor dem faschistischen Regime in den USA, wo man eben genau verfolgen soll, dass welche Methanemissionen es gibt. Methan, Erdgas ist Methan und ist im Global Warming Potential 23 Mal höher als CO2. Also es ist deutlich heftiger, bleibt zwar nicht so lange in der Atmosphäre, aber das ist eben nicht nur ein Einknicken vor einer Diktatur, von einer werdenden Diktatur in den USA, muss man sagen, sondern es ist am Ende auch noch ein weiterer Beitrag zur weiteren globalen Erhitzung. Tankrabatt. Das Bescheuertste, was man machen kann, um Menschen in einer Zeit von hohen Spritpreisen zu entlasten. Da gibt es schlauere Konzepte wie Mobilitätspauschale, Klimageld. Dazu haben wir schon einige Beiträge gemacht. Gehe ich jetzt nicht normal im Detail drauf ein, aber etwas vergünstiger zu machen, was a. klimaschädlich ist, unseren Wirtschaftsstandort angreift, von Diktatoren abhängig macht und knapp ist, ist das Bescheuertste, was man tun kann. Der Tankrabatt Der ist jetzt in Deutschland auch ausgelaufen, das ist auch gut so. Aber einige fordern wieder eine Neuauflage. Das geht immer schief und landet zum Teil auch und nicht in nicht unerheblichen Teilen bei den Fossilverbrechern, wie zum Beispiel Exxon, die gerade die Europa verklagen wollen, obwohl sie diejenigen sind, die die Stinkerei machen. Eigentlich müsste man Exxon verklagen. Das ist ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr. Biotreppe, Biogas, Bioöl, komplett bescheuert, haben wir auch schon erklärt. Gibt es in viel zu geringen Anteilen, wird sauteuer, ist am Ende auch nur eine Mogelpackung. Fossildreck von Diktatoren kaufen, Aserbaidschan Connection in der CDU, nur als Stichwort, aber eben auch arabischer Raum, USA, Russland und so weiter. Russland nur über Umwege, aber von den USA will ja Frau Reiche gerne weiterhin irgendwie LNG kaufen, was eine ganz bescheuerte Idee ist. Klimaziele werden in Frage gestellt. Da kann man auch gleich behaupten, die Gravitation gibt es nicht und behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Wer die Klimaneutralität 2050 bzw. Deutschland 2045 in Frage stellt und meint, das geht später, der hat irgendwie, der könnte auch irgendwie Flat Earth Theoretiker sein. Das ist Verschwörungsmythos. Das ist fernab jeder physikalischen Evidenz. Und dann will man auch noch Berichtspflichten zum Klimaschutz abbauen und nennt das Ganze auch noch Bürokratieabbau. Was damit genau nichts zu tun hat, das ist nur der Abbau von lästigen Kontrollmechanismen. Und das führt am Ende dazu, dass der Wirtschaftsstandort noch weiter angegriffen wird. Und natürlich immer noch kein Tempolimit in Deutschland. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten. 6 bis 9 Millionen Tonnen im Jahr können damit eingespart werden und es kostet gar nichts. Im Gegenteil, der Staat könnte durch die Dummbräsigkeit einiger Raser auch noch Geld einnehmen. Wird immer noch nicht gemacht. Und irgendwelche Idioten framen das die Raserei immer noch für Freiheit, was völlig gaga ist. Also das ist so ein Paradebeispiel von super einfach, super schnell, kostet gar nichts, bringt viel, aber es wird nicht gemacht. Und das sind die Leute, die das ablehnen, sind dann die gleichen, die Leuten wie unter anderem mir und anderen Leuten, die in Mathe und Physik nicht gepennt haben, Ideologie vorwerfen. Und besonders deutlich wird diese Dummbräsigkeit und Ignoranz in einem aktuellen Beitrag einer Vorsitzenden eines neoliberalen Lobbyvereins, Andrea Thoma Böck. Die ist einerseits Eigentümerin, Geschäftsführerin eines Metallveredelungsbetriebs, auf der anderen Seite eben Initiatorin und Mitwirkende eines neoliberalen Lobbyvereins, IZW, Initiative Zukunft Wirtschaft. Klingt auch wieder toll, ist aber das Gegenteil davon drin. Es ist eben keine Zukunft Wirtschaft, das ist Vergangenheit Wirtschaft und Zerstörung von Wirtschaft. Und das sehen wir in diesem Beitrag und ich habe den nur als Beispiel genommen. Wir haben ja auch schon viele andere diesbezüglich gesehen und die haut zum Beispiel das hier raus. Der rote Text, der ist von mir, der steht nicht im Original, aber da ist von wirtschaftlicher Freiheit die Rede. Das Ordnungspolitische Journal, das ist irgendein Magazin, was man offenbar nicht ernst nehmen sollte. Und dort heißt es dann, Energiewende nicht finanzierbar, das übliche alte Märchen von Nichtfinanzierbarkeit der Energiewende. Also da muss man sich fragen, ob die Leute überhaupt 1 plus 1 zusammenzählen können, weil das ist ein No-Brainer, dass das falsch ist. Und 100% Ökostrom nicht nötig, aber absurd teuer. Erstens nötig und überhaupt nicht teuer. Und das sehen wir gleich an dem ganzen Quatsch, den die raushaut. Ich werde jetzt nicht den ganzen Details von diesem schwachsinnigen Text, den sie da rausgehauen hat, im Detail besprechen. Nur so ein paar Sachen. Es gibt so verschiedene Studien, die sagen, was das Ganze kosten wird. Und da zitiert sie eine Studie, die sagt, dass 125 Milliarden Euro jährlich bis 2045 nötig sind, um den Umbau der Wirtschaft als Ganzes zu finanzieren. Das ist nicht nur die Energiewende, das ist einiges mehr. Das unterschlägt sie dort ein wenig. Aber interessant ist an der Stelle, dass 125 Milliarden Euro viel klingt, aber nicht viel ist. Denn das ist allein schon mit der Tatsache gegenfinanziert, dass man fossile Subventionen in Deutschland von 65 Milliarden pro Jahr hat. Tendenz eher Richtung 70 Milliarden. Und etwa 80 Milliarden Euro im Jahr für fossile Energieträger ausgibt, die man importiert. Allein wenn ich diese beiden Zahlen zusammenzähle, komme ich auf einen Betrag, der mehr ist als 125 Milliarden. Allein damit ist das gegenfinanziert. Nur damit. Und da ist der wirklich größere Teil noch gar nicht mitgerechnet, nämlich die besagten vorhin erwähnten Schäden durch Fossildreck, durch rückständige Wirtschaft, durch Naturkatastrophen, durch entsprechende gesundheitliche Schäden. All das ist da nicht mal mitgerechnet. Also wenn man das noch dazu rechnet, da werden diese 125 Milliarden sehr, sehr klein dagegen. Und jetzt geht weiter. Gleichzeitig sagt sich hier, die Industrie verliert derzeit 15.000 Arbeitsplätze pro Monat. Ich konnte jetzt diese Zahl nicht verifizieren, kann aber stimmen. Aber es ist nicht die Industrie, es ist ein Teil der Industrie. Also nämlich der Teil, der im Gestern klebt. Es gibt nämlich auch Branchen in Deutschland, die funktionieren gerade recht gut. Und diese werden gerne unterschlagen. Und jetzt muss man sich immer fragen, warum gehen Arbeitsplätze flöten? Ein Beispiel ist die Autoindustrie und die ist ja ein super Beispiel dafür, was passiert, wenn man glaubt, dass die Klimatransformation nur grüne Ideologie sei. Denn hätten sie ihre Hausaufgaben gemacht, wie unter anderem auch meine Person oder auch Robert Habeck und einige andere schon vor Jahren gewarnt haben, dann hätten die heute diese Probleme nicht. Und das ist dann die Folge. Wenn man also auf Leute wie Frau Thoma-Böck hört, dann baut man Arbeitsplätze ab. Sehr wahrscheinlich, kann man ganz sicher davon ausgehen. Und natürlich geht das Ganze, wo sie dann beklagt, die Grundlage gerät zunehmend unter Druck, allerdings nicht durch eben die Klimatransformation und durch die Energiewende, sondern durch neoliberale Desinformationsvereine, wie ihre einer ist. Weil die immer noch das Märchen von der überteuerten Energiewende erzählen und die Klimatransformation frontal angreifen. Und das hat natürlich Folgen. Weiter geht es dann, wenn man hier die Kosten für die Grenzkosten beklagt und auch die Gesamtkosten für den Umbau des Energiesystems. Also man muss erstmal verstehen, dass Kosten nicht gleich Investitionen sind. Und wenn man sich selbst als wirtschaftskompetent einstuft, dann sollte man diesen Unterschied kennen. Die Energiewende kostet Geld. Das ist korrekt. Aber sie bringt uns viel, viel mehr. Das ist eben genau das Entscheidende. Wenn ich etwas haben will, von etwas profitieren will, muss ich investieren. Das ist eigentlich Grundlage von Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. Ich meine, ich bin Physiker, ich habe jetzt nicht Wirtschaft gelernt, aber auch ich bin selbst auch Unternehmer, ich bin selbstständig und ich glaube, ich verstehe, wie das geht. Ich weiß, dass ich verstehe, wie das geht. Frau Thoma-Böck versteht es aber nicht, weil die verwechselt Kosten mit Investitionen. Denn was sie nämlich nicht sagt, ist, was es kostet, die Energiewende nicht zu tun. Und da gibt es eine Studie von PwC. Gut, PwC ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber die sagt, was es kostet, das weiter so beizubehalten, nämlich das fossile System weiter zu betreiben, kostet sogar mehr als der Umbau in die regenerative Energiewirtschaft. Und das ist eben der ganz spannende Punkt. Und dabei sind die Folgekosten des fossilen Modells ebenfalls noch gar nicht mitgerechnet. Also das ganze Bild ist so klar und das ist das, was man als einen No-Brainer bezeichnet. Wer heute noch immer behauptet, die Energiewende sei zu teuer und überhaupt nicht finanzierbar, was ist denn dann die Alternative? Weiter Fossildreck oder Kernenergie? Aber das ist noch viel teurer, erheblich viel teurer. Und Leute wie Frau Thoma-Böck können nicht unterscheiden, dass 10 größer ist als 1. Das versteht sie nicht, kriegt sie nicht zusammen. Und dann unterstellt sie anderen ideologische Herangehensweisen. Und das, jetzt wird es besonders lustig. Unten steht dann, eine erfolgreiche Energiepolitik muss sich an Physik, Ingenieurwissenschaften und Volkswirtschaft orientieren, nicht an Ideologie und Planwirtschaft. Bei Planwirtschaft weiß man endgültig, dass sie komplett lost ist. Denn Planwirtschaft haben die Leute, die die Energiewende voranbringen wollen, eben genau nie gefordert. Aber was sie will, das fossile Geschäftsmodell oder das nukleare Geschäftsmodell, das ist Planwirtschaft pur. Denn die einzige Energieform, die sich marktwirtschaftlich rechnet und marktwirtschaftlich funktioniert, ist die erneuerbare Energie und die ganze Energiewende mit all dem, was dazugehört. Also ist ja mehr als PV und Wind, eben Netze, Speicher und so weiter, haben wir schon mehrfach erklärt. Also man kann nicht auf der einen Seite Physik und Ingenieurwissenschaften und Volkswirtschaft als Orientierung verlangen und dann die Energiewende ablehnen. Wer das tut, zeigt, dass sie oder er überhaupt keinen Plan hat, wovon sie oder er redet. Also komplett verloren, also komplett am Ende jeder Fahnenstange. Und damit ist Frau Thoma-Böck und ihre IZW in der Planwirtschaft. Weil das ist das, was die wollen, weil planwirtschaftlich ist am Ende die Fossilfalle und die Nuklearfalle. Nur das geht auf der planwirtschaftlichen Ebene, weil der Staat am Ende letzten Endes Eigentümer dieser Betriebe ist, wenn auch nicht formell, aber die Folgen, die zahlt am Ende immer der Staat, also die Gesellschaft. Und dann sind wir sehr nah an einem volkseigenen Betrieb, weil dieser volkseigene Betrieb muss am Ende die Zeche zahlen. Und das sind wir alle. Also eine saublöde Idee. Also hier sei es bitte nochmal ein für alle Mal ganz klar gesagt. Wer Marktwirtschaft fordert, der ist für den uneingeschränkten, hundertprozentigen Umbau des Energiesystems auf 100% erneuerbare Energien. Punkt. Anders geht es nicht. Und mit diesen Lügen und Desinformationen ist Frau Thoma-Böck und ihre sogenannte Initiative Zukunft Wirtschaft ja nicht allein. Die machen mit. Und das ist ein Ausschnitt aus einem Beitrag, den ich vor einigen Wochen schon mal gemacht habe, kommt natürlich auch in die Videobeschreibung. Da gibt es lauter Lobbyvereine, die den gleichen Blödsinn verbreiten. Und diese Leute, die diesen Blödsinn verbreiten, sind genau die, die am Ende unseren Wirtschaftsstandort komplett zunichte machen. Die sind die Zerstörer des Wirtschaftsstandorts. Und das ist jetzt wieder die Frage, jetzt komme ich zurück auf den Anfang dieser Folge. Wie bitte soll ich solche Ignoranten, wie soll ich die beschreiben? Wie soll ich die benennen? Wirklich, diese Tatsache, dass das, was diese Leute erzählen, das Festhalten an sterbenden alten Technologien, das Miesreden der Energiewende, das Festhalten am fossilen oder nuklearen Geschäftsmodell und auch dazu noch in Kombination oft mit dem arme Menschen ärmer machen, Vermögende noch vermögender machen, das zerstört unseren Wirtschaftsstandort, unsere Gesellschaft und, sagen wir es mal ganz deutlich, das tötet Menschen. Und nicht nur Menschen, auch Tiere, Pflanzen und so weiter. Leute, die diesen Blödsinn behaupten, den wir jetzt exemplarisch am Beispiel von Frau Thoma Böck und ihrer EZB gesehen haben, und wie gesagt, sie ist nicht die Einzige, wir haben ja schon viele Beispiele dieser Art gesehen, diese Leute haben Menschenleben auf dem Gewissen, mit auf dem Gewissen, sie haben den Wirtschaftsstandort mit auf dem Gewissen, sie treiben die Kosten in die Höhe, sie zerstören unseren Wirtschaftsstandort, unsere Zukunft und eben auch den gesellschaftlichen Frieden. Denn am Ende wird ein gewisser Teil der Menschen in der Gesellschaft aufgrund von einer drohenden oder existierenden Krisensituation dazu kommen, dass sie am Ende Rechtsextreme wählen, die bei all dem noch viel schlimmer sind und die auch noch neoliberal sind. Und das ist am Ende eben ein großes Problem. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alle Lösungen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen wirklich alles, was richtig ist und wir wissen alles, was falsch ist. Und der Weg dorthin ist klar und es ist alles machbar. Wir tun das im Kleinen, sowohl bei uns zu Hause als auch mit unseren Kundinnen und Kunden. Das geht alles. Aber einige Leute, die hauen dagegen. Und ich muss, und jetzt werden einige vielleicht sagen, Mensch, das hat er schon zigmal gesagt. Ja, habe ich. Aber diese Leute, die diesen Quatsch behaupten, sitzen in Einflusspositionen. Denn wir haben ja eben noch diesen Typen gehabt, der ist jetzt nicht mehr im Amt, wenn er auch sein Bundestagsmandat noch hat. Dieser Mann hätte das zum Anlass nehmen können, unter anderem diese hier loszuwerden. Hat er aber nicht. Denn der ist jetzt, abgesehen von seinem Bundestagsmandat, hat er kein Amt mehr. Aber die da ist immer noch da. Und die ist Teil des Problems. Und auch Herr Merz ist wahrscheinlich Teil des Problems. Und solange diese Leute im wissenschaftsfeindlichen Raum operieren, werden die Rechtsextreme stärker, Menschen gefrusteter, der Wirtschaftsstandort geht vor die Hunde und unser Lebensraum mit dazu und Menschen sterben. Kann nicht das sein, was wir wollen. Also nochmal die Frage, wie soll ich solche Leute bezeichnen? Erklärt es mir. Schreibt es mir in die Kommentare oder wie auch immer. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil dann sehen es auch alle anderen. Können wir gerne kontrovers diskutieren. Aber ich kann momentan nicht anders, als solche Leute entweder als hochgradig ignorant oder hochgradig doof zu bezeichnen. Ich weiß nicht, vielleicht auch eine Mischung daraus. Aber es ist ein No-Brainer. Es ist nicht schwer zu verstehen, was zu tun ist.